Also heute geht's ja um unsere Ausstellung Otto Nagel, Werte, Weitergabe und Solidarität. Und dabei fand ich dich als treffenden Interviewpartner sehr treffend für dieses Interview. Und ja, fangen wir einfach mal an, dass du dich erstmal vorstellst für die Leute, die dich nicht kennen. Und ja, wie heißt du, wie alt bist du und wann bist du geboren und ja, als was hast du so gearbeitet in deinem Leben?
So, Ingo Preuska, mein Name, 74, in diesem Jahr noch 75, habe bis zum Alter von 65 und ein Vierteljahr gearbeitet als Journalist, die allermeiste Zeit davon bei der Wochenzeitung Wochenpost. Die existierte seit den 50er Jahren in der DDR und hat auch noch nach der deutschen Einheit existiert, bis sie eingestellt worden ist, 1996. Ja, da habe ich in verschiedenen Ressorts gearbeitet, lange Zeit im Wirtschaftsressort, auch Landwirtschaft viel gemacht, habe mich damals schon auch mit ökologisch, im weitesten Sinne ökologischem Landbau beschäftigt. Interessante Sachen, die auch heute noch gültig sind, damals schon geschrieben, habe neulich erst wieder nachgeblättert. Später dann auch bei der Wochenpost noch mit deutscher Politik, vor allem also nach der Wiedervereinigung. Nach dem Ende der Zeitung war ich dann selbstständig und musste sehen, wo ich nun bleibe. War eine schwierige Zeit. Und habe dann nach einer kurzen Zeit der Selbstständigkeit als Autor, wo ich mich also verschiedenen Zeitungen angeboten habe mit Texten, habe ich mich in ein Projekt begeben, einer neu gegründeten Zeitung in Frankfurt an der Oder. Im weitesten Sinne war das ein Anzeigenblatt, also ein Werbeblatt. Aber wir haben eine richtige Zeitung daraus gemacht und da habe ich dann sehr, sehr viele Dinge bedient, unter anderem Porträts über alle Arten von Künstlern, aber auch Sportler. Das Schöne war, ich konnte mir die alle aussuchen, hatte keine Vorgaben und zum Schluss, also am Ende 2015 war Schluss, 1998 haben wir begonnen, hatte ich dann so an die 150 Porträts dort zusammengetragen. Habe aber dort auch viele andere Sachen gemacht. Also auch Wirtschaftsthemen, aber weniger Wirtschaftsthemen. Dafür habe auch Sport dort gemacht, was mich schon immer interessiert hatte. Okay, das soll erstmal reichen.
Genau, du hast ja jetzt schon mal eine super Zusammenfassung von deiner Karrierelaufbahn gegeben. Ich würde da noch mal ein bisschen früher ansetzen. Und zwar wurdest du ja geboren zu Zeiten, als Deutschland ja noch in die 4 Besatzungszonen geteilt war. Und ich wollte, also mich interessiert dabei auf jeden Fall, welche Probleme dich zu dieser Zeit in der Jugend beschäftigt haben und inwiefern dich diese Ereignisse in deiner Jugend vielleicht sogar zum Schreiben dann gebracht haben.
Tja, das ist immer wie meistens schwieriger. Also mich hatte zum Beispiel zunächst Schreiben und auch Politik eigentlich gar nicht interessiert. Ich war also sehr fixiert auf Sport, habe Handball gemacht und habe es auch bis zur zweiten zentralen Spartakiade in Berlin gebracht. Das war allerdings dann schon im Abiturjahr, aber da war ja eine lange Zeit da voraus im Jugendbereich, wo wir auch richtig gut waren. Dann kam es eben auf die Frage, die viele Junge umtreibt. Ja, was soll ich denn nun machen? So, und bei mir war es so, dass ich konnte ganz gute Aufsätze schreiben, so, aber hat mich wollte eigentlich mehr so in Richtung Biologie und es hat mich sehr interessiert, aber auch Chemie, also Naturwissenschaften schon, aber mehr in diesen naturbezogenen Raum. Und da habe ich mich beworben an der Bergakademie in Freiberg Richtung Geologie. Und die haben mir klar gesagt, Junge, da brauchst du einen Haufen Mathematik. Und Mathematik war eigentlich schlecht, aber auch nicht so gut. Und dann bin ich gelandet beim Journalismus. Das war nicht so einfach. Man musste sich dort bewerben bei einem Verlag. Dann hatte man Vorprüfungen zu absolvieren. Die waren nicht einfach in Sprachen, in Russisch und in Englisch. Und natürlich Geografie und dann Politik musste man sich auch ganz gut auskennen. Und da habe ich zum Teil ganz schön geflattert. Aber ich bin angenommen worden, habe 2 Jahre Volontariat gemacht, auch schon bei der Wochenpost. Und dann ging es zum Studium nach Leipzig für 4 Jahre.
Ja, das ist ja auf jeden Fall ein Weg. Und ich denke mal, du hast nicht erwartet, Journalist zu werden.
Dann schon.
Okay.
Dann schon. Es gab leider keinen anderen Weg. Also, dass man als Quereinsteiger, sagen wir mit einem Fachdiplom in Naturwissenschaften, aber vielleicht auch als in Sprachen, also deutsche Sprache, Literaturstudium gemacht hätte, von mir aus auch ein Kunststudium, ging alles nicht. Du musstest dann direkt Journalistik machen. Verschiedene andere, zum Beispiel habe ich einen Kommilitonen, der wollte eigentlich Maler werden, Zeichner, Grafiker, der wollte dann entsprechend arbeiten, war nicht angekommen an der Schule, an der Kunsthochschule für Grafik in Leipzig. Naja, der musste das dann auch machen. Später ist ein richtig guter Karikaturist auch geworden und malt auch bis heute. Aber ja, er ist gelernter Journalist.
Genau, du hast ja gesagt, dass du vielleicht sogar lieber in die Biologie gegangen wärst. Und das sind ja total 2 irgendwie verschiedene Bereiche auf jeden Fall. Denkst du, im Laufe der Zeit hat sich deine Werteansicht vielleicht verändert? Oder gibt es bestimmte Ereignisse oder Erfahrungen, die dann einen besonderen Einfluss auf deine Wertehaltungen hat, also Wertehaltung, sobald du dann in die journalistische Richtung gegangen bist, im Gegensatz zu vorher?
Werte. Also ich fand und finde nach wie vor, dass das schon alles spannende Sachen sind, wobei eben die auch gut nebeneinander herstehen können.
Ja.
Ich würde die eine nicht dem anderen vorziehen.
Ja.
Allerdings habe ich im Laufe der Jahre eben auch dort hohe Ansprüche an diese Berufe kennengelernt, beziehungsweise sind mir vorgelebt worden. Ich bin Vertreter der Ansicht, dass man immer gute Lehrer braucht, in allem. Und zwar auch dann, wenn man selbst schon quasi ausgebildeter Journalist oder von mir aus auch Biologe ist.
Ja.
Man braucht immer noch seine Lehrer. Und ich hatte zum Glück eine ganze Menge davon, die dir dann Werte beibringen. Also die dir verständlich machen, was gut ist in deinem Beruf.
Ja.
Und auch wo man schlecht ist.
Ja.
So, und ich glaube, das ist unverzichtbar in allen Berufen.
Ja.
Ja, dass man also, und guck in die Geschichte, du findest eigentlich die Bestätigung überall. Da, wo sich wirklich Gutes herausgebildet hat, da waren meistens auch gute Lehrer oder auch Vorbilder, meistens in einer Person vorhanden.
Ja, also würdest du sagen, Bildung ist auf jeden Fall ein wichtiger Wert, der in allen Bereichen...
Richtig.
Genau.
Und den muss man vor allem hochhalten, zeitlebens. Man sollte sich nie zu schade sein, dafür zu lernen. Und man sollte immer begreifen, dass das ein riesen Glück ist, lernen zu dürfen. Und dazu gehört auch, dass man durchaus Niederlagen einsteckt.
Ja.
Das habe ich im Sport gemerkt, aber das im Beruf ist es genauso. Du musst auch mal eins auf die Birne bekommen haben, den Nackenschlag, damit du, manchmal begreift man nur so.
Ja.
Und wer nur meint, gut zu sein, der wird nie ganz gut.
Ja.
Der wird Mittelmaß bleiben.
Ja. Jetzt nochmal zu einem anderen geschichtlichen Kontext vielleicht. Also heute ist es ja so, dass wir unsere Meinungen frei äußern können, wie wir das wollen. Und auch im schulischen Umfeld, zum Beispiel in meinem Kunst-LK, werden wir auch immer dazu gebracht, hey, zu sagen, immer Feedback geben, immer Meinung äußern. Das wird ganz groß hochgetragen. Und mich interessiert dabei, ob das beim Schreiben früher in der DDR, ob das für dich auch schon einfach war oder ob es da gewisse Beschränkungen gab, wo du dir gedacht hast, dass du eingeschränkt bist im Schreiben gerade.
Naja, es ist schon eingeschränkt gewesen.
Ja.
Es gibt diesen Begriff der Zensur. Zensur bedeutet also, dass du nicht frei deine eigenen Meinungen oder überhaupt äußerst, sondern dass du dich schon vorab an Vorgaben hältst.
Ja.
Es gibt dann noch den Begriff der Selbstzensur, ja. Weil häufig ist es viel subtiler. Also Zensur bedeutet, okay, das und das dürft ihr einfach nicht schreiben.
Ja.
Es gibt jetzt leider im Augenblick auch wieder Tendenzen, die ich nicht gut finde,
ja.
Die freie Meinungsäußerung einzuschränken. Will mich jetzt aber nicht auf Details kaprizieren.
Ja.
Zu DDR-Zeiten gab es überwiegend diese Selbstzensur. Das waren bestimmte Themen, waren einfach auch tabu.
Hm.
Zum Beispiel lange Zeit war das Atomenergie und weiß ich was.
Ja.
Und natürlich erst recht so, wo die DDR große Defizite und Schwächen hatte und so. So, dies ist auch aufgeweicht worden. Es gab Phasen, in denen dann also wirklich massiv Journalisten auch daran gearbeitet haben, das aufzuweichen und nicht einfach so stehen zu lassen, wie die Vorgaben, wie man meinte, dass die Vorgaben sind. Und das ist allerdings nie voll zum Durchbruch gekommen, erst nach 1989. Hatte man dann wirklich Pressefreiheit. Ich muss mal sagen, die größte Pressefreiheit hatten wir in den Jahren 1989, 90 bis 91.
Okay. Du hast gerade schon gesagt, den Begriff Selbstzensur. Ich kann mir vorstellen, dass du damit vielleicht meinst, dass man sich selber eingeschränkt gefühlt hat in dem, was man schreibt. Oder kannst du das nochmal genauer
erklären? Ja, dass man sich selbst schon zurückgenommen hat und abgeklopft hat,
ja.
die eigene Meinung, dass man damit auf Linie ist. Also
okay.
mit der Gesellschaft oder mit der herrschenden Partei.
Mhm.
So, das ist sehr subtil, weil das natürlich im Einzelfall durchaus nicht der Fall war. Also wenn man es mit sehr spezifischen Themen zu tun hatte, da waren keine Vorgaben.
Ja.
Da war also folglich auch gar keine Zensur.
Ja.
Aber so wie es in bestimmte politische Richtungen ging, wurde das auf jeden Fall wenigstens im Hinterkopf abgecheckt. Beziehungsweise, wenn du es nicht wusstest, haben sie dir schon direkt gesagt, naja, da sollte man ja vielleicht anders ausdrücken, dann wurden dort direkt Korrekturen vorgenommen.
Okay. Im Hinblick auf deine Motivation zum Schreiben, denkst du, da hast du eher geschrieben, weil dich selber bestimmte Dinge betroffen haben, oder war der Hauptgrund, weil du auch für andere Leute und solidarisch für andere Leute etwas schreiben wolltest, was du gedacht
also,
hast?
Also der Hauptgrund war eigentlich stets, dass ich für andere was schreiben wollte, dass ich also durchaus im Sinne von Entdeckung unterwegs war.
Ja.
Und also nicht vorher eine bestimmte Meinung hatte, die ich jetzt bestätigen wollte, was übrigens heute auch bei den schlechteren journalistischen Produkten der Fall ist, dass die nicht ergebnisoffen rangehen, sondern dass die alle vorher schon wissen.
Ja,
so. Das ist für mich kein guter Journalismus. Und in dem Sinne habe ich ganz, ganz viel also auch auf mich zukommen lassen und habe das geschrieben. Und das waren die am wenigsten Zensur enthielten. Natürlich, du hast eine bestimmte Vorbildung und du hast auch eine vorgebildete Meinung schon.
Ja.
Und also so ein bisschen versuchst du natürlich auch die zu vermitteln.
Ja.
Wer ist schon frei, völlig davon.
Ja.
Aber das war schon echt, will ich mal sagen.
Ja.
Ja, also, und das hat mich auch vorangebracht und hat mich auch angetrieben, weil die Themensuche, die war ganz häufig frei und selbst gewählt.
Ja.
Ja, und dann hattest du halt so bestimmte Themen, da musstest du einfach so liefern, auch was gefordert war. Ja, war auch nicht ganz so motiviert dann.
Okay, ja. Denkst du, deine Texte hatten eine gewisse Note, von der du meinst, dass man dadurch direkt auf deine Person schließen lässt? Also von deiner Schreibweise her zum Beispiel?
Ich habe nie so wahnsinnig viel von mir selbst dort gehalten. Es ist, ich denke schon, dass ich es auch hatte, aber dass ich jetzt da hervorsteche oder so unverwechselbar bin, das glaube ich nicht.
Okay.
Also es ist, für mich war auch immer klar, wir hatten immer den Streit zwischen La pour La, also Leuten, die auch immer mehr von sich hielten in Richtung Künstler.
Ja.
Und für mich war das eigentlich immer ein Handwerk.
Ah, okay.
Und es ist in Wirklichkeit natürlich beides. Gute Sprache ist auch eine Kunst, aber Schreiben ist überwiegend auch ein Handwerk.
Ja.
Und dann kommt es aber wirklich drauf an, wie sind die Stile? Also wie ist wirklich der Umgang mit der Sprache?
Ja.
Der ist unglaubliche Nuancen sind dort.
Ja.
Und da unterscheiden sich dann wirklich die Handwerker von den Künstlern.
Also denkst
Journalisten sind in aller Regel keine Künstler, sondern Handwerker.
Ja.
Und Schriftsteller sind Künstler.
Also denkst du eher, es ging dir darum, was du schreibst und nicht, wie du es schreibst? Oder?
Entschuldige nochmal, bitte.
Ging es dir dann mehr darum, quasi was du schreibst und nicht, wie du es schreibst? Oder?
Ja.
Genau. Okay. Gab es denn in deiner Zeit als Schriftsteller einen Artikel oder eine Recherche, die bei dir besonders hängen geblieben ist oder die einen Grundsatz in deinem Kopf gepflanzt hat? Kannst du dir ruhig Zeit nehmen?
Es sind mehrere.
Ja.
Also es sind auch verschiedene Richtungen. Dadurch, dass ich auch verschiedene Felder beackert habe, müsste ich da also Verschiedenes nennen. Also ich fand zum Beispiel toll, dass ich über die Wiederansiedlung von Elbebibern geschrieben habe.
Ja.
Die, also ein richtiges Naturschutzprojekt, von dem ich später dann aber erfahren habe, ja, dass andere, zum Beispiel also Bauern, das gar nicht so toll aufgenommen hatten. Und trotzdem war es ein Riesenerfolg. War keine Riesengeschichte, aber das hat mich auch nie wieder losgelassen. Dann hatte ich tatsächlich diese Themen, die heute wieder sehr wichtig sind, nämlich weitgehend ökologischer Landbau und das unter Bedingungen einer industrialisierten Landwirtschaft. Also nicht die heute propagierte Kleinbauernwirtschaft.
Ja.
Das schafft einfach nicht die Voraussetzungen, um genügend Leute zu ernähren. Und Produktivität ist auch im wirtschaftlichen Sinne unverzichtbar. Und trotzdem einfach eine weitgehende Übereinstimmung zwischen, dass man also keinen Raubbau, übermäßigen Raubbau an der Natur vornimmt, dass man also wirklich den Nachkommen, den Enkeln und Urenkeln hinterlässt, damit die weiter existieren können, was ja heute sehr, sehr in Frage gestellt ist.
Ja.
Da habe ich einige Beispiele, die mich auch nicht locker gelassen haben. Ich habe andererseits dort auch bestimmte Thesen. Ich glaube, dass diese weitgehende heutige Harmonisierung zwischen Ökonomie und Ökologie eine ganz trügerische Sache, eine Illusion ist. Und man wird die Produktionsweise generell ändern müssen, um dort voranzukommen, um tatsächlich der Natur zu lassen, was ihr gehört und was wir alle zusammen brauchen, damit wir weiter existieren können.
Ja, also um nochmal zu Werten zurückzukommen, scheint ja Nachhaltigkeit und dabei auch Transparenz im Hinblick auf die Zukunft ja auch wichtig zu sein. Genau, um wie gesagt nochmal zu Werten zurückzukommen. Ich habe ja von Mama und Papa die meisten meiner Werte einfach mit auf den Weg bekommen. Und auch ein großer Teil meiner Wertvorstellung hat sich auch heutzutage, da kommt man ja gar nicht drum herum, durch die sozialen Medien auch gebildet, wenn man dort halt auf so ein breites Spektrum eben an Meinungen auch trifft und sich dadurch eigentlich in jeglicher Form irgendwie bestimmte Werte herausbilden. Und ich wollte dich fragen, wie du die Rolle der Medien bei der Vermittlung von Werten im Gegensatz zu der Zeit, als du Schriftsteller warst, siehst und ob du Veränderungen dort wahrgenommen hast in der Art und Weise, wie Medien für die Wertvermittlung verwendet werden und ob du das gut oder schlecht findest.
Es gibt einen Teil der Werte, der, will mal sagen, eine gewisse Konstanz in der Betrachtungsweise hatte. Dazu zählen, obwohl es viel zu simplifiziert worden ist, Ökologie und so weiter.
Ja.
Aber was gesellschaftliche Werte, was sagen wir mal den Kanon der Menschenrechte betrifft, gab es dann doch schon einige Änderungen.
Hm.
Ich stehe natürlich voll zu den Menschenrechten,
ja,
finde aber, dass im Wertekanon einige leider sehr knapp gehalten, um nicht zu sagen, gar keine Rolle spielen. Dazu zählen mir wesentliche Essentials, wie zum Beispiel das Recht auf Leben, auf Arbeit, Freiheit ist immer ein großes Wort, dafür bin ich natürlich unbedingt,
ja,
aber die Freiheit möchte ich dann bitte definiert haben. Ja, aber mir ist ganz wichtig, dass eben auch viele also Werte, dass die wirklich universell sind. Und wenn sie nicht universell sind, weil sie einfach an bestimmte Gruppen gebunden sind, dann ist das für mich natürlich ein Unwert.
Ja.
Und da hat sich doch einiges verändert, seit wir eigentlich diese einheitliche westliche Welt haben. Wie sich jetzt zeigt, ist sie ja doch nicht so einheitlich. Der Süden muckt ganz schön auf und so, und zwar zu Recht. Aber das hat sich dann so, und die Vermittlung, darum ist es dir gegangen. Ich glaube, dass es über weite Strecken auf andere Art, aber immer noch sehr plakativ alles rüberkommt und dass es oberflächlich bleibt und dass man also Begriffeklopferei dort betreibt, wo man einfach hinterfragen muss, was meine ich denn jetzt mit den Werten?
Ja. Ja?
Denn wenn zwei dasselbe sagen, meinen sie häufig nicht dasselbe, sondern haben ganz unterschiedliche Vorstellungen.
Ja, das stimmt. Unsere Ausstellung heißt ja Otto Nagel, Werteweitergabe und Solidarität. Und Otto Nagel zum Beispiel hat halt Kunst dazu genutzt, um soziale Missstände während der Zeit der Weimarer Republik realistisch abzubilden. Und dabei wird eben klar, dass ihm der Wert der Solidarität sehr wichtig war. Und ich wollte dich jetzt fragen, was du denn als das effizienteste Medium sozusagen empfindest, um denn Werte oder bestimmte Gefühle in die Welt zu tragen. Also denkst du, vielleicht geht das über Schrift am besten oder?
Ich glaube, dass es, und da bin ich leider überfordert, weil ich da zu wenig Talent dort habe, aber ich glaube, dass es, was Gefühle anbelangt, am besten über Musik geht. Und Entäußerung, also auch von Musik, also im Tanz, wo ich auch keine Kanone bin. So, aber, und da kommen jetzt schon die Näherungen zu anderen Kunstgattungen. Sprache ist es auch. Sprache hat in seiner besten Form ja auch quasi musikalischen Wert, weil gute Texte, die man liest, das merkst du schon bei Kinderbüchern, guten Kinderbüchern, die haben einen Klang, die bilden auch ab im Kopf und sprechen dein Herz an? Also merkst du schon daran, dass also solche Texte dir vielleicht auch mal einen Gefühlsschauer auf den Rücken zaubern können, weil Musik ansonsten sehr, sehr stark kann. Aber okay, steht mir nicht an, dort die Wertung zwischen den einzelnen Künsten vorzunehmen. Ich glaube, dass bildende Kunst und auch darstellende Kunst ähnliche Wirkungen haben.
Ja.
Aber am unmittelbarsten sind, glaube ich, bei Musik und auch bei Sprache.
Ja.
Denn okay, Theater und viele andere Sachen, die bedienen sich ja der Sprache.
Ja.
Oder auch eben weniger der Töne. Also deswegen ist Musik so unglaublich mächtig, weil sie, ich glaube, das ruht in unserer allertiefsten Vergangenheit und wird auch immer so bleiben, solange es Menschen gibt. Ne?
Ja. Ja.
Solidarität, weiß ich jetzt nicht, was da in dem Zusammenhang deine Frage war.
Also
Otto Nagel, ne?
Genau, also Otto Nagel hat ja quasi das Medium der Kunst benutzt, um eben die Gesellschaftsklassen darzustellen, die eben benachteiligt wurden und denen es halt schlecht zu der Zeit ging. Und das ist ja auf jeden Fall auch ein gutes Mittel, um den Wert der Solidarität weiterzutragen. Das hatten wir ja jetzt auch im Kunst-LK als Aufgabe. Und da kann ich dir auch gleich nochmal mein Bild zeigen, zu der gleich auch noch eine Frage kommt. Und zwar geht es in meinem Bild eben um das Thema, worüber wir vorhin auch schon im Auto geredet hatten. Und zwar einfach.
Das ist von dir?
Genau, das ist von mir. Und zwar geht es um die Ablehnung auch von rechter Parteien wie der AfD. Ich weiß nicht, ob du es erkennen kannst, aber das da unten ist Alice Weidel. Und natürlich ist es jetzt nur es ist bildnisch einfach gemeint. Ich will mich jetzt nicht auf sie
erinnern. Ja, ich sehe es schon.
Genau, aber es steht eben halt genau für die klare Ablehnung von solchen intoleranten Parteien, wie ich finde. Aber gleichzeitig soll es eben auch um Toleranz zu allen möglichen Bevölkerungsgruppen gehen, weil ich wollte die Stadt, ob es jetzt Berlin ist, bleibt gleich, aber auf jeden Fall sollte es darstellen durch die vielen bunten Farben und auch verschiedene Collage-Elemente, dass ich eben für eine bunte, unterschiedliche Stadt bin, die eben nicht von solchen rechten Werten geleitet wird. Genau. Und um damit zu meiner Frage zu kommen, mein Bild drückt ja die Lebendigkeit und Positivität einer diversen Stadt aus und somit auch die klare Ablehnung rechter Parteien wie der AfD. Und ja, genau. Wie nimmst du denn den aktuellen Rechtsruck in der Gesellschaft wahr und was sind deine Gefühle dazu?
Muss ich jetzt wirklich
das richtige Wort finden? Lass dir Zeit.
Er stört mich maßlos.
Ja.
Es ist nicht so, dass er mich völlig überrascht, weil ich es habe heranwachsen sehen.
Ja.
Ich bin ja mit einem Zitat, ich glaube, das Bertolt Brecht, groß geworden, der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Damit bin ich groß geworden. Und der bezieht sich auf die Zeit, in der ich groß geworden bin, glaube ich vor allem. Also ich bin ja 49, noch vor der Gründung der beiden deutschen Teilrepubliken geboren.
Ja.
Und natürlich waren überall noch dieser faschistische Ungeist war da. Also und ich will nur sagen, da sind jetzt wieder Kräfte hochgewachsen, die voll gegen meine Grundsätze verstoßen. Und ich bin ein Mensch, der die drei Grundsätze der Französischen Revolution sehr hoch achtet.
Ja.
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.
Ja.
Und alle drei Grundsätze werden von den Rechten, will nicht sagen, dass die Linken davon frei sind, aber von den extrem Rechten mit Füßen getreten.
Ja.
Es geht ihnen nur um ihre Freiheit.
Ja.
Gleichheit schon gar nicht.
Ja.
Ja, sie grenzen weite Schichten der Bevölkerung komplett aus.
Ja.
Na, dazu zählen alle möglichen ja. Fremden. Für sie ja. sind Fremde Ausländer, für sie sind Fremde aber auch Andersdenkende und folglich Brüderlichkeit,
ja.
man könnte sagen, Schwesterlichkeit, ist wurscht,
ja.
Kann es dann auch nicht geben, weil das wird mit Füßen getreten. Und das
ja.
geht mir natürlich, weil das für mich Grundwerte sind, unverzichtbare
ja.
Grundwerte, aus denen ich viele andere Menschenrechte herleiten kann, geht mir das total gegen den Strich. Und
ja.
na klar, die haben auch keine Solidarität.
Ja.
Also das, was eigentlich den Zusammenhalt vormals der, sagen wir mal, unterdrückten Klassen
ja.
Hervorheben sollte und sichern sollte, das lehnen die voll ab.
Ja,
so, und das ist nicht mein Verständnis. Und ich finde das eigentlich auch deswegen ziemlich geschmacklos und widerlich.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr richtig, was du gesagt hast. Genau, unser Interview neigt sich langsam auch schon dem Ende zu. Und ich wollte jetzt noch mal fragen, welche Werte du denn gerne an die jüngeren Generationen weitergeben möchtest. Gibt es bestimmte Prinzipien, die du auch unter Betrachtung der aktuellen politischen Lage als besonders wichtig erachtest?
Haben wir ja schon alles angesprochen, Mille.
Ja.
Also dazu zählen wirklich diese essentiellen Menschenrechte. Dass
ja.
man also,
ja.
Dass man den anderen achtet, dass man ihm zubilligt, was
ja.
er als Mensch unveräußerlich braucht. So, und das ist eine Wohnung,
ja.
das ist überhaupt das Leben, und zwar unversehrt zu bleiben in jeder Hinsicht, dass man nicht geschlagen wird,
ja.
Dass man nicht an der Seele verletzt wird,
ja.
Am Körper auch, natürlich auch nicht, so, dass man was zu essen hat, dass man wohnen kann, so, das, und das aber allen und nicht bloß irgendwelchen besonders Begüterten oder besonders
ja.
sich was Einbildenden zugestattet, sondern allen.
Ja.
Das sind also wirklich, ich meine, das ist ein großer Menschheitstraum, dass man so eine Solidarität
ja.
hat. Aber das ist ja zumindest als große Fiktion, als großes Bild, das man in sich trägt und vielleicht auch vor sich her trägt, wie eine Fahne, beibehält.
Ja,
so.
Total.
Und wenn man dafür meint, alle getan zu haben, also in dem Sinne seine Kinder, aber vielleicht auch ein bisschen andere beeinflusst zu haben. Ich will jetzt nicht sagen, erzogen zu haben, das ist so ein hartes Wort, beeinflusst zu haben. Aber
ja.
mehr als im Sinne von influenced.
Ja.
Weil influenced ist meistens eine sehr, egoistische, auf Geld ausgerichtete Art und Weise der Beeinflussung, sondern Beeinflussung wirklich vor allem im Eigeninteresse der anderen.
Ja.
Im Idealfall deckt sich das, dass
ja.
das, was du dir selbst wünschst, dass du dem anderen nicht auch wünschst, aber dass du das vor allem im Interesse dessen, was der andere sich wünscht, forcieren kannst. Das finde ich schon sehr
ja,
groß.
Das
und wenn man das weitergeben kann und andere wiederum es ihren Nachfahren beibringen oder sie lehren als eine gute Sache, dann ist ja schon toll.
Ne? Absolut. Genau, dann zum Schluss. Gibt es vielleicht noch einen Artikel oder ein Buch, was du jedem empfehlen könntest, der das vielleicht auch von den jüngeren Leuten hört? Oder gibt es einen Artikel von dir oder...
Du meinst jetzt aber nicht unbedingt von mir.
Nö, also, nö, nö. Kann von jedem sein.
Ja, es gibt so unglaublich viele Bücher.
Mhm.
Also, weißt du, da musst du jetzt schon dann wieder...
Ja.
Ich bin jemand, der sehr, sehr viel Sachbücher
ja.
Zuletzt gelesen hat. Aber ich habe mich immer sehr...
Das kann ja auch generell die Empfehlung sein, einfach
zu lesen. Ja, also ich kann nur einfach mal sagen, also mich haben stark, und das kann ich auch auf die Jetztzeit beziehen, Bücher von Chinggis Aitmatov, diesem kirgisischen Schriftsteller, beeindruckt. Und auch die Art und Weise, wie er schreibt. Der hat ein, nehmt es euch einfach mal vor, Die Richtstadt oder der Liebesroman Jamila. Das sind einfach großartige Texte, zum Teil auch nicht lang.
Ja.
Aber die haben eine tiefe Menschlichkeit. Und was dieser Schriftsteller hat er nicht allein, aber was seine immer wiederkehrende Haltung und Art und Weise, sich auszudrücken, war, ist diese Verbindung einer tiefen Liebe zur Natur und zur Mitkreatur. Und weshalb er also dort auch eben viele Gleichnisse zu, weiß ich nicht, mal ist es ein Kamelhengst, mal sind es eben Wölfe oder weshalb er also diese Abbildung gewählt hat, und das hat mich tief beeindruckt, auch die Sprache. Und dann ist er ist auch ein Verfechter des mehr Globalen, dass man nicht nationalistische Sprachen, also Sprachen nicht im nationalistischen Sinne, so, sondern dass man viele Sprachen, dass man die benutzt und dass man über diese Sprachen zueinander kommt und nicht sich abgrenzt.
Ja,
und deine Sprache ist scheiße und meine ist besser.
Ja.
Sowas. Nee, also, dass sie alle in dem großen Kanon ihre Beiträge leisten und wertvoll sind.
Ja.
Das habe ich dort gelernt und das gefällt mir. Und auch die Brüche, also dass der teilweise illusorische Träume und Ansichten hatte und dass er aber die Kraft gefunden hat, davon abzurücken, also auch Fehlentwicklungen selbstkritisch zu sehen. Das hat mich auch sehr beeindruckt, weil Besserwisserei ist auch ein furchtbares Übel.
Ja, dann war's das mit unserem Interview. Es hat mich auf jeden Fall, also ich finde, du hast das sehr super gemacht. Und ich habe auch viel mitgenommen und
das
höre ich mir auch gerne nochmal an. Das
war
alles sehr interessant.
Na, du musst ja dann wahrscheinlich, weil manche Passagen sind dann eben eher lang, es geht ja dann auch ans Kürzen, das musst du jetzt auch wissen. Ich hatte ja immer damit zu tun, das in eine bestimmte Anschlagzahl, damals hieß noch Zeilenzahl, zu pressen. So, und dann geht's aber los. Okay, was kannst du jetzt hier kürzen, ohne die Substanz
zu nehmen.
Und das ist manchmal unglaublich kompliziert gewesen und auch hart an der Grenze. Aber das ist alles Handwerk. Erstmal musst du ja, ein Grundhandwerk ist erstmal Interviewführung, was auch nicht so leicht ist im Duell. Ne? Da gibt's einige, die das sehr gut können. Und manche eben ein bisschen weniger, was?
Ja, wir lernen das ja auch gerade erst so ein bisschen zu lernen.
Ihr macht ja keinen Journalismus, ne?
Nee.
Ihr macht ja was anderes. Aber es ist, Schriftstellerei bedient sich ja auch der Gesprächsführung, wa?
Ja.
Das sind alle Bilder, die bei Gesprächsführung.
Ja.
Hier zum Beispiel mit dem Ex-Bürgermeister von Berlin, Herrn Momper, mit dem roten Schal. Oder Interview einfach mal.
Hast du die Bilder gemacht?
Nee, wir hatten einen Fotoreporter, mit dem ich häufig unterwegs war, gemacht, an Friedrich Bach. Interview führst du einfach mal unter Mähdrescher oder wie sich was. Also nicht Interview, du fragst die Leute, wie sich was,
Mega.
So, und
nur so kommst du ja wirklich auch an die ran.
Das ist eine Kartoffelkombine. Also die gräbt die Kartoffeln aus und dann geht's über Förderbänder raus. Ich habe ja viel in der Landwirtschaft gemacht. Na?
Ja.
Das sind jetzt, die habe ich nicht extra rausgesucht, die habe ich gesammelt, so sah es in der Redaktion aus, beim Umzug. Da hatten wir die ersten die ersten Apple-Computer hier. Das war, vorher haben wir eben einfach mit der Maschine geschrieben. Hier steht ja noch eine und so weiter. Ja. Es ist Wahnsinn. Und zum Schluss haben wir dann nur noch Ganzseitenumbruch gemacht. Das heißt also, da haben wir schon, was auch jetzt noch das Höchste ist, nur elektronisch.
Ja.
Ne? Es wurde natürlich wohl immer noch wahnsinnig viel auch gedruckt und so weiter. Es ist ja nach wie vor die Malaise, dass man es nicht geschafft hat, sagen wir mal, die Wälder zu schonen, weil jetzt wirklich elektronisch das alles gemacht wird. Die neuesten Rezepte vom Arzt kriegst du ja auch auf dem DIN A4-Blatt. Hast du schon mal gesehen?
Ja, ja.
Also das ist auch nicht digitalisiert, sondern es ist alles so merkwürdig.
Ja.
Na? Und ja, ich habe hier wenigstens alles ausgedruckt, beziehungsweise habe mir Kopien auch gezogen.
Ja, aber es ist gut, dass du das alles so behältst.
Na klar. Cool. Also ich es sind ja auch schreckliche Sachen dabei, die habe ich auch alle aufgehoben. Das sollte man sich immer vor Augen führen.
Ja.
Ne? Ja, hier spreche ich mit Frau Hildebrand beim Interview. Ne? Potsdamer Ministerium. Die hat immer auf dich gezeigt. Eine süße, wirklich eine ganz süße, eine sehr von mir sehr verehrte Politikerin. Hm. Und die hat ja auch, die haben sie ja auch im Volk. Heute noch gerne, weil die hat nämlich wirklich kein Blatt vom Mund genommen und hat gleich ausgespuckt und nicht so wie heute hier. Diese,
heutzutage.
Boah, das ist ja ekelhaft.
Ja,
ne?
Wird nur umgeredet.
Naja, und so habe ich hier eine ganze Menge. Es gibt einige, die auch immer mal sehen wollten, was ich so alles gemacht habe. Ich habe sehr, sehr viele Interviews auch
dabei
von Politikern. Ne? Hier mit Johannes Rau und Ministerpräsidenten ohne Ende. Der Herr Innenminister Diestel, ehemals der letzte von der DDR.
Hm.
Ja, also das sind schon tolle Erinnerungen. Auch. So hier Herr Platzek, der war auch mal Brandenburger Ministerpräsident und so weiter. Auch eigentlich ein guter Mann. Und irgendwo habe ich das aber auch noch mit Hildegard Hamm-Brücher. Da kannst du ausmachen.